Hallo Iris und willkommen bei Kanes Podcast Shorts. Schön, dass du da bist.
Hallo Jona, freue mich auch, dass ich wieder dabei bin.
Wir sprechen heute über Fitness, aber nicht das, was man im Gym macht und nicht über Muskelaufbau, sondern über den Fitnessbegriff aus der Biologie und damit zusammenhängend über einen Begriff, den man immer mal wieder in Büchern über Hunde liest oder auch hört, und zwar das RHP oder Lung Resource Holding Potential. Magst du uns da mal mit reinnehmen? Was hat es damit auf sich mit diesen zwei Begrifflichkeiten?
Ja, sehr gerne. Ich finde die beiden Begriffe sehr wichtig, insbesondere wenn es um Wildtiere geht. Und ich werde gleich noch ein bisschen erläutern, warum das zwei Begriffe sind, die wir auf unsere Haushunde, so wie sie bei uns leben, überhaupt nicht übertragen dürfen, was aber tatsächlich immer wieder gemacht wird und steht teilweise auch in Büchern drin. Das macht aber, also biologisch gedacht, ist das so nicht richtig. Wir starten mal mit dem Fitnessbegriff. Damit ist, wie du schon richtig gesagt hast, nicht gemeint, dass man regelmäßig Sport treibt und damit seine Muskulatur aufbaut, sondern das stammt, ja, das im großen Kontext der Evolutionsbiologie zu sehen. Und mit Fitness ist gemeint der Gesamtfortpflanzungserfolg eines Individuums. Und wenn wir jetzt von Individuum sprechen, sind wir erstmal bei Wildkaninen. Also wir können gerne einen frei lebenden Wolf nehmen als Vorstellung, dann hilft das vielleicht ein bisschen. Und diesen Gesamtfortpflanzungserfolg, den kann ich nochmal unterteilen in zwei Komponenten. Das erste ist die Überlebenskomponente. So ein kleiner Wolf muss erstmal so groß werden, dass er sich überhaupt vermehren kann. Und dann gibt's die Fortpflanzungsvariante, einmal die direkte Fitness, das heißt, er vermehrt sich direkt. Wenn das jetzt eine Wolfsfähe ist, hat sie eigene Welpen, die dann möglichst auch wieder sich später vermehren können, also die so alt werden, dass sie sich vermehren können. Und dann gibt es noch die indirekte Fitness. Und das würde bedeuten, dass die Fähe, die wir jetzt beobachtet haben, sich nicht selbst vermehrt, aber ihre Schwester. Und da sie ja gemeinsame Gene mit ihrer Schwester hat und wenn sie ihre Schwester unterstützt, deren Nachwuchs aufzuziehen, sorgt sie auch dafür, dass ein Teil ihrer Gene weitergegeben werden. Also ne, dann ist die Fitnesskomponente nicht so groß, aber immerhin ein bisschen. Und dieser Begriff der Fitness ist insofern ganz wichtig, wenn wir uns das evolutionsbiologisch angucken, welche Verhaltensweisen es beim Wolf gibt, dann kann man in der Regel immer sagen, dass die einen Selektionsvorteil haben, dass sie dazu führen, dass sich die Wahrscheinlichkeit beim Wolf erhöht, dass sie sich fortpflanzen können. Also sie sind dann fitnessrelevant, sagt man. Die Verhaltensweise hat einen Anpassungswert. Sie sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man sich vermehrt oder auch, dass man hilft, dass direkte Verwandte sich vermehren können. Das wäre jetzt erstmal so dieser Fitnessbegriff. Und hieran wird eigentlich schon ganz deutlich, dass das nur für wild lebende Tiere gilt.
Gilt das aber dann auch für den Menschen?
Also im Prinzip ja. Na, also wir passen uns auch unserer Umwelt so an, dass wir uns vermehren können. Letztendlich ist das biologisch, also wenn man sozialbiologisch sieht, ist das ja immer das, wonach geschaut wird, sind wir in der Regel, sind wir so weit, dass wir uns vermehren können, dann haben wir einen Anpassungswert. Letztendlich soll es in der Biologie darum gehen, dass man seine Gene in die nächste Generation bringen kann. Und man kann es, wenn man es ganz krass sieht, so sehen, dass der ganze Körper anatomisch so aufgebaut ist, physiologisch so aufgebaut ist, dass wir Verhaltensweisen zeigen, die letztendlich so gut angepasst sind, dass sie uns dabei unterstützen, dass wir uns vermehren können. Beziehungsweise dann Verwandte auch von uns. Und die Haustiere, so wie sie bei uns leben, da ist keine natürliche Selektion. Natürliche Selektion ist, wenn zum Beispiel es auf einmal im Winter sehr kalt ist und nicht alle überleben können. Oder wenn ein Wolf eine Jagdstrategie entwickelt hat, mit der er überhaupt kein Wild kriegt. Ja, dann hätte er eine negative Selektion. Haben wir aber einen Wolf, der gelernt hat, wenn jetzt die Rehe weg sind, er ist in der Lage, dann auch Lachse zu töten und sich davon zu ernähren, dann hat diese Verhaltensweise einen hohen Anpassungswert und die Fitness erhöht sich bei diesem Wolf. Und bei unseren Haushunden regeln wir ja alles. Zumindest die Haushunde, die so leben wie bei uns. Also ich entscheide, wann unsere Hunde was zu fressen kriegen, was sie kriegen. Ich entscheide auch, ob sie sich vermehren können oder nicht. Letztendlich entscheiden wir auch, mit welchem Hund sie Kontakt haben dürfen, mit wem nicht, wo sie schlafen. Also im Prinzip sorgen wir für alles. Und wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn sie sich mal dumm verhalten haben, sie haben sich mit irgendjemandem geprügelt um Stock, also das machen sie jetzt nicht, ist jetzt ein hypothetisches Beispiel. Und der Hund muss daraufhin zusammengeflickt werden. Dann gehen wir zum Tierarzt und das wird gelöst. Also in einer freien Wildbahn für ein dummes Verhalten kann es, da ist kein Tierarzt oder eine Tierärztin. Und dann kann es sein, dass darüber die Wahrscheinlichkeit natürlich sinkt, dass man sich vermehrt. Und dann ist dieses Verhalten nicht, also ist auch, also ist negativ fitnessrelevant sozusagen.
Das heißt, aber auf Straßenhunde wäre der Fitnessbegriff theoretisch anwendbar.
Hier. Und zwar in dem Sinne, je weniger sie von Menschen direkt abhängig sind, desto eher steigt wieder dieser Gedanke, dass ich das fitnessrelevant diskutieren kann. Also da können wir in der Grauzone sein, aber einige sind schon wieder sehr unabhängig von Menschen und da kann man das dann auch wieder diskutieren. Also wir sind jetzt hier, wenn wir fragen, welchen Anpassungswert ein Verhalten hat, damit können wir Verhaltensweisen begründen bei unseren Hunden, aber nicht direkt bei unserem Hund. Also wenn unsere Hunde, das machen sie auch nicht, sie dürfen es auch einfach nicht, ein Kaninchen jagen und es meinetwegen töten würden, dann könnte man ja sagen, das brauchen sie bei uns gar nicht, weil wir versorgen sie ja mit Futter, aber sie haben das natürlich noch ein bisschen aufgrund der Genetik des Wolfes drin, plus dass im Domestikationsprozess dann auch noch bei dem einen oder anderen Hund in der Rasse Jagdverhalten in den Vordergrund gezüchtet worden ist, sodass wir darüber das erklären können, dass das Verhalten noch da ist. Wir können auch erklären, es war ursprünglich beim Wolf einmal gut, um die Fitness zu erhöhen. Ich darf aber nicht sagen, mein Hund macht das bei uns, um die Fitness zu erhöhen. Also das ist für mich immer ein ganz wichtiger Gedanke. Da sind wir bei Tinbergen, der mehrere Ebenen beschrieben hat, wie man Verhalten erklären kann. Und das wäre sozusagen die ultimative Ebene. Wozu war das Verhalten ursprünglich beim Wolf einmal gut? Wenn wir bei einer Wildtierform sind, kann ich natürlich direkt fragen, wozu ist das Verhalten gut? Inwiefern dient es der Fitness? Aber bei unseren Haushunden, wie gesagt, so wie sie bei uns leben, darf ich die Frage so nicht stellen.
Das heißt, alle Argumentationen, die mit Fitness oder da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass RHP begründet sind beim Haushund, kann man eigentlich direkt abwürgen mit, es ist kein Wildtier mehr, das ist nicht auf den Hund anwendbar.
Genau. Also es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, der Hund hat seinen Ball verteidigt, um seine Fitness zu erhöhen. Und das ist einfach so nicht richtig. Ich kann sagen, bei seiner Stammform, beim Wolf, beim wildlebenden Wolf, da war das Verhalten, etwas zu verteidigen, was für ihn wichtig ist, wertvoll und auch anpassungsrelevant. Aber bei unseren Haushunden, das erhöht keine Fitness, das erhöht nicht den Fortpflanzungserfolg. Plus, was noch dazu kommt, dann wird gerne gesagt, dieser Ball ist eine Ressource für diesen Hund. Biologisch gesprochen ist eine Ressource das, was für das Überleben notwendig ist. Das heißt, wir gehen wieder zum Wildkanin, wir gehen zum Wolf. Futter ist lebensnotwendig, Wasser ist lebensnotwendig, ein Territorium ist lebensnotwendig, Sozialpartner sind lebensnotwendig. Ja, Beute fangen, Verhalten, also nein, sowas in der Richtung. Also das wären echte
Eventuell
biologische
eine Höhle, um
Ressourcen.
Welpen großzuziehen oder einen Ort, wo man Sicherheit hat für die
Ja.
Welpen. Ja.
Genau, Territorium, eine Wurfhöhle, Rendezvousplatz, also solche Dinge. Das ist fürs Überleben
Ganz
wichtig.
kurz
Das
für
sind
unsere
echte
Zuhörerin,
biologische Ressourcen.
Rendezvousplatz, damit ihr euch nicht wundert, das ist, kannst du noch mal sagen, wo das ist? Das klingt so nach so einer Dating-Show. Der
Ja, ist was ganz
Rendezvousplatz,
Romantisches.
ja.
Nein. Nein, da sind wir, wenn die Welpen aus der Wurfhöhle rauskommen, dann ist das der Platz, an dem sie erstmal sich mit der Umgebung vertraut machen können. Und da versammelt man sich, da spielt man, da wird man auch gefüttert. Das ist so der Rendezvousplatz. Und da kann ein so ein Wolfsrudel, kann auch mal zwei Plätze haben. Aber das nennt man so. Ja. Nicht so romantisch, wie man denkt. Gut. Was hatten wir noch?
Ich habe dich
Ressource, genau. Also
unterbrochen.
wir dürfen. Ja, macht gar nichts. Muss noch mal kurz überlegen. Genau, also wir müssen schauen, dass wir nicht versuchen, ein Verhalten unserer Hunde damit schön zu reden, dass wir sagen, es hätte biologischen Sinn. Und wenn jetzt ein Hund wie verrückt seinen Ball verteidigt, einen Stock verteidigt, dann dient das in dem Moment nicht seiner Fitness. Das muss man sich immer wieder klar machen. Also das ist biologisch einfach nicht richtig. Man kann diskutieren, ob der Stock oder der Ball für diesen Hund persönlich sehr wichtig ist. Das mag sein. Und vielleicht können wir auch den Alltagsbegriff der Ressource da verwenden. Aber wenn wir das biologisch meinen, ist das so nicht richtig. So, daran gekoppelt ist dieser Begriff des Resource Holding Potentials. Das hattest du schon gesagt. Und da sind wir jetzt wieder in der Biologie. Und das meint, wie gut ist ein Individuum in der Lage, Ressourcen für sich zu bekommen und zu behalten. Und je höher dieses Resource Holding Potential ist, das RHP, desto höher ist dann natürlich auch die Fitness dieses Tieres. Und auch diesen Begriff des RHPs, den dürfen wir auf Hunde, so wie sie bei uns leben, auch nicht verwenden. Das macht biologisch überhaupt keinen Sinn, weil wir für alles sorgen. Die müssen sich nicht selbst ihr Futter erarbeiten. Sie müssen sich nicht selbst um ein Territorium kümmern. Wir sorgen für alles. Und im Gegenteil, darüber, dass sie bei uns so leben, wie sie leben dürfen, haben wir es auch oft, dass sie Verhaltensweisen an den Tag legen, die sich ein Wildtier überhaupt nicht leisten könnte. Sich wirklich direkt vielleicht mal ernsthaft zu prügeln, den Verletzungen daraus hervorgehen, wie ein Irrer zu schwimmen und zu schwimmen und zu schwimmen. Oder wie Irrer einem Ball hinterher zu laufen, was eine volle Energieverschwendung wäre. Das macht kein Wildtier. Und sowas muss man sich immer wieder klar machen, dass diese Begriffe so auf unsere Hunde nicht anwendbar sind. Das einzige Mal, ich sage es nochmal, ist, wenn ich sage, in Bezug auf die Stammform, beim Wolf war es ursprünglich einmal dazu da, das Verhalten letztendlich die Fitness zu erhöhen. Aber ich darf nicht sagen, mein Hund verhält sich zum Besten seiner Fitness. Das stimmt nicht.
Wie könnte ich das denn jetzt richtig und sinnvoll erklären und ausdrücken, wenn ich einen Hund habe, der eine Straßenhund-Epigenetik mitbringt? Also wenn ich jetzt daran denke, an die Hunde aus dem Auslandstierschutz, die vielleicht nicht mal auf der Straße geboren sind, vielleicht aber auch schon, dann in unser Zuhause hier nach Frankfurt, Hamburg, Berlin oder Neumünster kommen, keine Ahnung. Die haben ja dann keinen Fitnessbegriff, also kann man ja auch natürlich den Fitnessbegriff nicht anwenden. Trotzdem ist zu beobachten, dass die sich vielleicht etwas ursprünglicher, würde ich sagen, teilweise verhalten und auch manchmal ein Thema mit, ich habe keinen anderen Begriff, umgangssprachlich Ressource haben, also eine Ressourcenaggression gegenüber Artgenossen zum Beispiel zeigen oder nicht ganz so dumm einem Ball hinterherrennen. Da gibt es ja auch viele, die das gar nicht machen würden, weil sie sagen, ist ja komplett bescheuert. Oder die auch sagen, also eine Hasenzugmaschine gehe ich nicht hinterher. Das habe ich jetzt schon gecheckt. Also die da so ein bisschen ursprünglicher sind. Wie könnte man das sinnvoll ausdrücken? Verstehst du, was ich sagen will? Oder worauf ich hinaus will?
Ich glaube, also wir haben bei einigen Hunden aus dem Tierschutz, hängt jetzt davon ab, wie sie meinetwegen im Ausland, ob das jetzt Rumänien, Spanien, Griechenland oder wo auch immer sie herkommen, wie sie da gelebt haben. Wenn sie da relativ frei auf der Straße gelebt haben, ist es dann wieder eine Frage, wie haben sich die Hunde da vor Ort strukturiert? Und hier greift dann tatsächlich wieder ein Teil der natürlichen Selektion. Und da kann ich den Begriff der Ressource auch schon wieder eher verwenden. Und so kann es sein, wenn sie da so organisiert waren, dass halt wenig Futter als Ressource zur Verfügung stand, dass es einen Anpassungswert hatte, wenn man das Futter gegenüber den anderen Straßenhunden verteidigt hat. So, und dann kann es sein, über Generationen, dass die Hunde sich eher vermehrt haben, die dieses Verhalten gezeigt haben, weil sie darüber natürlich an Futter gekommen sind und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie überleben und auch ihren Nachwuchs dann auch durchbringen. So, und wenn ich so einen Hund hier habe, dann wird es schwieriger sein, so einem Hund zu erklären, dass er das Futter nicht gegenüber anderen verteidigen soll, vielleicht auch nicht gegenüber Menschen, Kindern, die mit im Haushalt leben, als wenn ich einen Welpe aus Deutschland genommen hätte, der von Anfang an ganz anders aufwächst, worauf auch vielleicht in der Zucht anders geachtet worden ist. Aber das lässt sich nicht verallgemeinern. Da muss man jetzt wirklich genau hingucken, was weiß ich, woher kommt der Hund, wie hat er vorher gelebt, ist er tatsächlich über mehrere Generationen, hat er frei gelebt als Straßenhund. Das müsste man dann auch wirklich tatsächlich wissen, bevor man da versucht, was rein zu interpretieren. Das finde ich immer ganz schwierig, weil man hat immer oft schon so Bilder im Kopf, wie der Hund da gelebt hat, aber letztendlich bei vielen wissen wir das einfach nicht.
Das heißt, habe ich das richtig verstanden, es geht hier weniger um die Lernkomponente, also dass das Individuum diese Erfahrung auf der Straße gesammelt hat, sondern mehr um die genetische bzw. epigenetische Komponente?
Naja, das lässt sich nicht trennen. Das ist halt wie immer beides. Was die genetische Komponente betrifft, wäre jetzt in dem Beispiel, was ich hatte, wären die im Vorteil, bei denen das Verhalten irgendwie genetisch dispositioniert ist. Die machen aber dann aufgrund von Lernerfahrungen, werden auch epigenetische Prozesse noch mit aktiviert. Und Lernprozesse kommen immer damit zu. Und wenn du dann diesen Hund mit 1 oder 2 Jahren aus dem Ausland bei dir adoptierst, hast du ja beides. Du hast einmal die Genetik, du hast möglicherweise epigenetische Prozesse und natürlich auch Lernprozesse. Je nachdem, wie stark das in diesem Tier, in diesem Hund jetzt schon verankert ist, desto schwieriger wird es. Und das wissen wir ja alle auch bei Hunden, die aus Deutschland kommen, die bestimmten Rassen angehören und die vielleicht auf eine bestimmte Leistung gezüchtet worden ist. Das, was genetisch dann auch ein bisschen stärker manifestiert ist, ist schwieriger im Training gegen anzugehen, als wenn es das nicht wäre. Ich bringe so als ganz banales Beispiel, es ist überhaupt kein Problem meiner Collie-Hündin, das Schwimmen im Teich abzugewöhnen, weil sie da niemals reingehen würde. Das ist einfach bei ihr genetisch von vornherein bei ihr nicht vorgesehen. Das heißt nicht, dass Collies nicht auch schwimmen, aber bei ihr ist es so. Und bei unserem großen Münsterländer, da ist das eine ganz andere Diskussion, weil er es in der genetisch mit drin hat, darauf wurde er auch gezüchtet, dass er natürlich auch Wasserarbeit macht. Und so können wir das da auch vergleichen.
Gilt dieser Fitnessbegriff für alle Haustiere nicht? Also jetzt auch Schweine, die gezüchtet werden, Kühe oder so, da könnte ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht anwenden, weil die ja auch Hypertrophien und so weiter durch die Zucht haben.
Genau, und da ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Nehmen wir mal an, wir haben Schweine, die für das Schweinefleisch gezüchtet werden. Und dann würde man eher darauf züchten, dass sie möglichst viel Nachwuchs haben, dass sie schnell wachsen, damit man schnell viel Fleisch hat. Ist jetzt kein schönes Thema. Ja. Und und man würde aber nicht gucken, ob sie in der Lage sind, sozial miteinander umzugehen, wenn man jetzt noch so eine ganz konservative Haltung hätte. Und dann wäre auch egal, ob die Muttersau zu viele, die dann zu viele Ferkel hat, ob sie die überhaupt noch versorgen kann. Da würde man dann zufüttern. In freier Wildbahn hätten die überhaupt keine Chance. Also auch da haben wir wieder genau das gleiche Prinzip, dass wir auf bestimmte Dinge züchten. Und der Fitnessbegriff macht da keinen Sinn. Wenn wir, es gibt ja domestizierte Tiere wie Rentiere, die sind nicht ganz so eng an den Menschen gekoppelt. Da macht das vielleicht
Rentiere sind
noch
domestiziert?
Eher Sinn als
oh mein Gott, das ja. Wusste ich nicht.
Doch, wird immer gerne als Beispiel genannt.
Ich liebe diesen Podcast. Ich lerne hier Dinge dazu. Das ist sehr, sehr gut. Was? Das wusste ich echt gar nicht.
Sehr gut. Krass. Ja, und die sind weniger in der Abhängigkeit aber vom Menschen. Und da greift es noch ein bisschen eher. Ne? Also man muss immer genau hingucken. Und das ist wie immer, diese Einteilungen sind dann auch wieder menschengemacht. Wir haben teilweise auch Grauzonen. Aber ich finde bei unseren Haushunden, so wie sie bei uns leben, ich weiß nicht, das nervt wahrscheinlich schon, aber da ist es sehr offensichtlich, dass ich weder den Fitnessbegriff noch den Begriff des Resource Holding Potentials nehmen kann, um Verhalten zu erklären.
Sehr gut. Dann hoffe ich, dass wenn ihr jetzt ein Buch in die Hand nehmt und ihr diesen RHP-Begriff über Hunde lest, dass ihr dann darüber stolpert und einiges mit der Folge dazu gewonnen habt, wenn es darum geht, Haustiere von Wildtieren zu unterscheiden. Danke, Iris.
Sehr gerne.
Mach's gut. Bis dann.
Tschüss.